Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Buchautor und Feuilletonredakteur der Süddeutschen Zeitung, Jens Biski. Sehr erfolgreich, gerade mit einem dickleibigen Buch, Berlin, Biografie einer großen Stadt. Herzlich willkommen, Herr Biski.
Guten Morgen.
Das Buch ist ein Brocken, ich muss mal ein bisschen wuchten. 900 Seiten soll 1,5 Kilo wiegen. Ich habe das auf meiner Küchenwaage nachgeprüft, die hat es aber gesprengt, bei 1 Kilo war Schluss. Spannend und ausufernd aufgefächert, die Geschichte Berlins. Das muss eine Herkulesarbeit gewesen sein, allein von der Recherche her. Und dann noch so aufschreiben, dass man es gerne liest. Herr Biski, wie war Ihnen eigentlich zumute, als Sie den letzten Punkt unter den letzten Satz gesetzt haben?
Ich war aufgeregt, habe das Manuskript an den Verleger gegeben und dann haben wir weiter daran gearbeitet. So intensiv habe ich noch nie an einem Buch korrigiert und dann mussten zu den über 130 Abbildungen und Karten irgendwie Bildunterschriften gemacht werden. Und erst als ich das Buch in den Händen hatte, hatte ich das Gefühl, jetzt ist es soweit und jetzt hast du das hinter dir.
Plumps.
Da fiel mir ein Stein vom Herzen. Es waren ein paar Jahre, in denen ich abends im Grunde nichts anderes gemacht habe, als an den Bücherschrank zu gehen und den Laptop aufzuklappen und dann zu gucken, wie ich weiterkomme.
Vor Gott sind eigentlich alle Menschen Berliner, meinte Theodor Fontane. Und unser Gast Jens Biski, Autor einer gewichtigen Berlin-Biografie, hat diesen Satz seinem Buch vorangestellt. Herr Biski, was ist denn das Berlinische an Ihnen? Und wann haben Sie gemerkt, dass Sie berlinisch sind?
Das hat eine Weile gedauert. Ich bin sehr ungern nach Berlin gekommen. Meine Eltern sind 1981 hierher gezogen und ich musste dann, ich war damals noch nicht mal 15, mit. Wir haben vorher in Leipzig gewohnt, einer wunderbaren Stadt, sehr überschaubar. Und dann kam ich nach Marzahn draußen. Es war der Tag, an dem Prinz Charles und Lady Di geheiratet haben. Daran erinnere ich mich noch, weil wir in Leipzig als letztes so ein paar Bilder im Fernsehen von der Zeremonie gesehen haben. Und dann stand ich da im 13. Stock eines Punkthochhauses in Berlin-Marzahn und hatte das Gefühl, das ist ja überhaupt keine Stadt. Zumindest keine Stadt, so wie ich sie kenne. Und ich habe eine Weile gebraucht, um mich in Berlin einzuleben. Und dann fiel 89 die Mauer und dann hatte ich nochmal ein viel größeres Berlin zu entdecken. Und im Grunde habe ich das Gefühl, dass ich bis heute nicht ganz damit durch bin.
400 Jahre Geschichte haben Sie aufgefächert, Soziologie, Stadtplanung, Kulturgeschichte, Kunst. Und eines zieht sich eigentlich durch. Man hat das Gefühl, so wie Sie es uns eben beschrieben haben, ging es auch der ganzen Stadt. Das war irgendwie immer Großbaustelle in jeder Beziehung. Ist das das Wesensmerkmal von Berlin?
Es ist wirklich etwas, was sich durchzieht, dass hier immer Projekte gemacht wurden und dass man im Grunde immer die Stadt überfordert hat. Also das beginnt damit, dass die Hohenzollern nach dem Dreißigjährigen Krieg die Stadt wirklich zu einer Residenz von europäischem Rang auszubauen versuchen und in dem Moment die Menschen, die hier leben, viel mehr Arbeit, viel mehr Lasten haben und nicht so wahnsinnig viel davon. Aber es entwickelt sich dann sofort eine intellektuelle Kultur in der Stadt, die damit umgeht, mit dieser Überforderung. Und das ist die Doppelbewegung, die mich immer interessiert hat. Es gibt diese Überforderung durch politische Entwicklung und es gibt auf der anderen Seite immer so einen Eigensinn der Stadtgesellschaft. Und beides zusammen wollte ich schildern.
Überforderung meint ja auch so eine tendenzielle Kurzatmigkeit. Prägt das die Mentalität mit, dieses immer neu, immer hektisch, vielleicht auch nie ganz durchdacht, obwohl es ja eigentlich auch ganz beruhigend ist, wenn man heute erfährt, diese Stadt war schon immer Großbaustelle.
Ja, kurzatmig gewiss. Auf der anderen Seite, wie lange warten wir jetzt auf die Eröffnung des Flughafens?
Das in kurzatmiger
würde man
Planung.
Sich doch kurzatmiger wünschen, dass das schneller fertig werden würde. Und genauso ist es mit anderen Projekten im Verkehr gewesen, ist es mit der Errichtung der Kanalisation in Berlin gewesen. Es gibt da beides und es gibt dann doch Traditionen, fast die erstaunlich lang zurückreichen. Die Singakademie gibt es bis heute, eine Gründung des späten 18. Jahrhunderts, damals der erste gemischte Chor in Europa, in dem Frauen und Männer zusammengesungen haben. Das finden Sie bis heute.
Man lernt auch viel Soziales, also die Großstadt im 19. Jahrhundert mit dem saubersten Wasser. Einfach, weil man sich früh Gedanken gemacht hat, wohin mit dem Dreck. Also das habe ich persönlich überhaupt nicht gewusst.
Ja, das ist das, was ich unbedingt dabei haben wollte, dass so eine Stadt ja eine gewisse Infrastruktur voraussetzt. Auch dort hat es Jahrzehnte gedauert, bis Berlin nicht mehr gestunken hat, weil die Abwässer flossen eigentlich auf die Straße und gammelten dann dort vor sich hin, wenn sie nicht abgefahren wurden, rechtzeitig. Und dann gab es mit James Hobrecht einen für Berlin wirklich wichtigen Ingenieur, der hat nicht nur einen Bebauungsplan, so einen Fluchtlinienplan erstellt, sondern auch die Kanalisation mit den Radialsystemen und den Rieselfeldern projektiert. Und als es dann fertig war, war das Ergebnis so begeisternd, dass Hobrecht auch Tokio oder Moskau bei der Einrichtung der Kanalisation beraten hat.
Den könnten wir heute brauchen, planerisch, ne? In Berlin.
So jemanden wie Hobrecht, ja, obwohl wir heute unsere Schwierigkeiten damit hätten, dass sein Bruder Arthur Hobrecht, der Oberbürgermeister, damals gewesen ist. Beide haben übrigens in Breslau ihre Karriere begonnen, wie man ganz häufig das in der Berliner Geschichte des 19. Jahrhunderts hat, dass die Modernisierer aus Breslau kommen.
Mhm. Ein ganz klein wenig, Herr Biski, ist das Buch auch Familienangelegenheit. Das Cover hat Ihr Bruder Norbert Biski beigesteuert, einer der wichtigsten Maler heute. Und es zeigt den Fernsehturm. Und je nach Blickwinkel kann man sagen, er schießt in den Himmel oder er fällt um. Wie viel Intention, oder kippt zumindest, wie viel Intention als Autor spiegelt sich denn in diesem Cover wieder?
Ich habe das ungeheure Glück, dass Norbert mir das gemalt hat. Ich wollte keine historische Ansicht des Brandenburger Tores, wie man sie häufig auf Berlin-Büchern findet. Und ich habe gesagt, ich brauche irgendwas Frisches, irgendwas, was mit dem 20. Jahrhundert, dem in der Berliner Geschichte entscheidenden Jahrhundert, zu tun hat. Ich brauche irgendwas, wo man hinschaut, was knallig ist, was zu der Stadt passt. Und das hat mir Norbert dann gemalt. Und ich finde, es ist vor allem Bewegung in diesem Fernsehturm. Er steht nicht nur so steif da.
Er bewegt sich ja in den Himmel, ne? Oder wie gesagt, er kippt um.
Ich bin nicht in der Lage, mit Worten diesen besonderen Himmel über Berlin zu beschreiben, der ja so eine Tiefe und eine gewisse kalte Geheimnishaftigkeit hat. Und Norbert hat, finde ich, das mit seinen Farben und seinen Pinsel in dieser Ölskizze, die dem Cover zugrunde liegt, großartig geschafft.
Haben Sie lange mit ihm gesprochen, was Sie sich wünschen für das Buch? Oder hat er viel gelesen? Oder haben Sie einfach gesagt, Norbert, mach mal?
Er kannte keine Zeile aus diesem Buch. Und ich habe ihm gesagt, was ich mir ungefähr vorstelle. Und dann hat er gesagt, okay, ich mach mal was. Und dann schaust du, ob es dir gefällt. Und dann war ich sofort begeistert vom Ergebnis.
Sie haben uns zu Beginn erzählt, dass Sie mit Ihrer Familie hier eigentlich ein Zugewanderter sind aus Leipzig, mit, wie eigentlich jeder Berliner inzwischen zugewandert ist, echte gibt es kaum. Und wie Sie da standen im 13. Stock von Berlin-Marzahn in einem Hochhaus. Wie lange würden Sie denn sagen, hat es gedauert, bis Sie sagten, ich bin ein Berliner?
Ja, so Anfang der 90er Jahre hätte ich das bewusst und gern gesagt, ich bin ein Berliner. Die Stadt war dann schon etwas wirklich Besonderes. Wir hatten vorher diese lange Teilungszeit, die furchtbare Zeit der Mauer, die die Stadt zerschnitten hat. Dann war die Mauer weg und nun gab es etwas Besonderes, was sie in keiner anderen Stadt so hatten. Jetzt mussten Ost und West hier wirklich miteinander leben. Man konnte vielleicht in Köln und Hamburg so tun, als hätte es das Jahr 1989 nicht gegeben. In Berlin war das keine Option, obwohl einige in Pankow, Köpenick, in Zehlendorf oder Wilmersdorf das versucht haben. Aber Stadt bekam eine ungeheure Dynamik und es entwickelte sich alles anders als geplant, als vorhergesehen. Das fand ich aufregend, da wollte ich gern dabei sein.
Und mit Norbert Biski sprechen wir weiter hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur und eine Spur Lokalpatriotismus, die darf jetzt sein, ideal mit Ich stehe auf Berlin.
Ich hab die Fernsehen, ja, Flasche Sekt 150 Mark, den Westdeutschen, der sein Geld versäumt. Es heißt, dass Neon nicht strahlt. Irgendjemand hat mein Gin bezahlt. Die Tanzfläche kocht, wir trifft sich zu. Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin. Ich fühle mich gut.
Wir stehen auf Berlin.
Ich fühle mich gut.
Wir stehen auf Berlin.
Ich fühle mich gut.
Ich stehe nach Berlin.
Neue Deutsche Welle ideal mit Ich stehe auf Berlin. Jens Biski ist unser Gast und kennt diesen Titel vermutlich aus dem FF, oder?
Ja, er kommt im Buch auch als Motto vor, ein Ausschnitt. Ich finde es eine großartige Beschreibung der Situation in Berlin in den 80er Jahren. Und hier merkt man was ganz typisch ist für Berlin. In der Zeit war es in Ost wie West ungeheuer provinziell. Die Stadt stagnierte und auf der anderen Seite hatte man dann großartige Künstler, die in dieser Stagnation was gemacht haben und jene Energien geweckt haben, die nach 89 der Stadt geholfen haben.
In den 80ern war Jens Biski ein Teenager, ein junger Mann. Welches Lebensgefühl hat dieser Titel für Sie transportiert? Denn Sie waren ja in Ost-Berlin, und ideal ist eine West-Berliner Band.
Ja, das Lebensgefühl einer ungeheuren Offenheit. Also, dass man auf die Straße gehen kann, rausschauen kann und nicht genau weiß, was einem passiert. Ich muss allerdings sagen, ich habe mich in den 80er Jahren auch sehr oft, ist vielleicht typisch für Teenager, einfach gelangweilt. Und für mich war das so ein Song, der die Stadt exotisiert, der mir zeigt,
hier kann ich
irgendwie was entdecken. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Orte gefunden habe, wo das Wirklichkeit wurde.
Gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Jens Biski, eine interessante Biografie, hineingeboren in eine Familie, wo Politik, Sozialismus und Überzeugung eine große Rolle gespielt haben, ganz tief verankert waren. Geboren exakt 5 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1966. Herr Biski, wenn alles gelaufen wäre, wie es vorgesehen war, wie es im Plan lag sozusagen, dann wäre das wohl eine sozialistische Musterkarriere geworden. Wie muss ich mir den kleinen Jungen, den Schüler Jens Biski vorstellen?
Kompliziert, das selber zu sagen, weil ich bin, was glaube ich vielen so geht, mir ziemlich fremd, wenn ich auf meine frühen Jahre zurückschaue. Und ich habe die entscheidenden Jahre ja nach 1989 erlebt. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, vor 15 Jahren ist das erschienen, geboren am 13. August, dass dieses Heranwachsen und auch das Herauswachsen in der DDR und außer DDR versucht zu beschreiben. Ich habe den Sozialismus damals ungeheuer ernst genommen als Idee und deswegen vieles, was im Alltag mich gestört oder irritiert hat, einfach wegerklärt. Da war ich nicht mit allein, aber ich habe das ganz gut gekonnt. So für alles, was einem nicht passte, Gründe zu finden. Ich glaube, dass das ganz typisch für so eine bestimmte Art einer marxistischen Weltanschauung ist, dass man die Wirklichkeit damit hinter Kategorien verschwinden lassen kann. Durch diesen Nebel zur Wirklichkeit zu kommen, das war dann so die Aufgabe, die ich hatte.
Das ist dann sozusagen schon der intellektuelle Überbau. Man erfährt aber auch viel wirklich Alltägliches und dadurch habe ich zumindest mehr verstanden, als ich vorher wusste. Zum Beispiel, man schaut in ihr Mutti-Heft als Schüler und da steht dann, man muss mit Jens üben, wie man eine gefüllte Tasse hebt, ohne dass die andere Hand sich vom Tisch erhebt. Die muss da platt liegen. Und das sagt eigentlich viel mehr, als dass ein Junge ungeschickt ist und ein bisschen rumpütschert. Das sagt eigentlich noch sehr viel über Disziplinierung als Kulturform eigentlich von klein auf an.
Ja, das hat es gegeben, dieses Mutti-Heft, da war ich im Kindergarten und da gab es halt so immer Einträge für die Eltern, damit die mit mir bestimmte Sachen üben, die ich nicht konnte, weil ich immer ein bisschen hektisch war und bis heute fällt mir sehr viel runter im Laufe eines Tages. So ist es halt. Dagegen gab es so eine Disziplinierung und das setzte sich fort, auch in der Schule, eine ungeheure Strenge, mit der darauf geachtet wurde, dass wir uns ordentlich benehmen, dass man bestimmte Sachen so und nicht anders macht. Nun habe ich überhaupt nichts gegen eine gewisse Ordnung und gegen eine gewisse Disziplin. Es war dort aber fruchtlos und leer in meiner Erinnerung. Es hatte keinen anderen Effekt, als die Leute bei der Stange zu halten.
Und es prägt ja auch ein Kind, wenn es von klein auf an seine Eltern, seine Freunde, seine Lehrerin und den Sozialismus lieben soll. Alles auf einmal.
Ja, das ist auch so eine Art Überforderung oder man kann sagen, der Entleerung der Liebe, die bedeutet ja nichts mehr, wenn man sie so auf Befehl verstreut.
Einen intellektuellen Haushalt in der DDR, die Eltern werden durchaus liebevoll geschildert. Der Vater Lothar Biski, damals Filmdirektor der Hochschule in Babelsberg, später dann Chef der PDS und dann noch der Linken, ein etwas gedrungener Belmondo. Die Mutter, die immer einen Vers auf den Lippen hat, schön wie Lollobrigida, sehr liebevoll. Auch eine Leistungselite. Wollten Sie für die beiden immer der Beste sein?
Eine Zeit lang ja. Und dann muss man lernen, dass das nicht funktioniert. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil mir damals Anfang, also der Nullerjahre, viele gesagt haben, nee, wie es wirklich gewesen ist in der DDR, das kann man überhaupt nicht aufschreiben. Da hört keiner zu, das kann man nicht erzählen. Und ich werde immer skeptisch, wenn mir jemand sagt, man kann die Wahrheit nicht erzählen. Und habe gesagt, ich versuche das mal jetzt für das kleine Umfeld, was ich erlebt habe. Und natürlich habe ich mich bemüht, meinen Eltern keinen Ärger zu machen und mit ihnen klarzukommen. Es funktionierte nur nicht sehr lange.
Geschrieben aus Ärger und Verwunderung. Wann begann der Ärger?
Ach, der Ärger begann schon in den 90er Jahren, als ich das Gefühl hatte, die öffentliche Diskussion über die DDR hat mit dem, was ich dort erlebt habe, nicht nur wenig zu tun, sondern sie verstellt, weil sie so klare Unterscheidungen trifft, wesentliche Einsichten. Also sie steht da wie so eine Wand vor der Wirklichkeit. Und das heißt nicht, dass ich finde, man müsse die DDR irgendwie schöner malen oder heiterer darstellen, als sie gewesen ist. Ich habe sie in furchtbarer Erinnerung, aber an bestimmten Punkten genauer. Und etwa diese Disziplinierungstechniken in den Schulen, die muss man zur Kenntnis nehmen. Da kann man nicht sagen, naja, lief doch alles ganz
gut. Kamen da die ersten Zweifel in die ja doch für Sie sehr heile Welt?
Oder ja, die ersten Zweifel kamen, als ich dann an der erweiterten Oberschule, so eine Art Gymnasiumspendant Immanuel Kant in Lichtenberg, Abitur gemacht habe und parallel so mein Coming-out hatte und dann plötzlich Leute kennenlernte, die vorher in dem Milieu, in dem ich groß geworden bin, gar nicht vorkamen. Also Leute, die Ausreiseanträge gestellt hatten. Künstler, die sich die ganze Zeit darüber unterhielten, was sie noch dürfen, was sie nicht dürfen und andere.
Über eine Polenreise kurz nach der Ermordung eines polnischen Priesters haben Sie geschrieben, Zitat, einen Schock dieser Intensität habe ich nie wieder erlebt. Was sollte ich sagen, dass im revolutionären Weltprozess das Ermorden von Priestern schon mal vorkommen kann? Die Erklärungsnot muss für Sie damals unglaublich gewesen sein, denn Sie haben den Sozialismus ja nicht geschätzt, sondern geliebt. Ich benutze das Wort absichtlich. Ja. Und dann steht man da plötzlich und merkt, oh, im Namen dieser Ideologie oder dieser Wertegemeinschaft wird das getan.
Das war nach dem Abitur 1985, war ich in Warschau, habe da so als Art Dolmetscher gearbeitet. Da gab es so ein großes FDJ-Projekt. Und dann zeigte mir meine polnische Kollegin Maura Żata verschiedene Orte der Opposition in Warschau. Und da habe ich erstmal ihr nur zugehört und nur geschwiegen, weil ich das Gefühl hatte, alles, was ich sagen kann, trifft die Situation dort nicht. Und wer bin ich, dass ich irgendwie den Polen erkläre, wie ihre Wirklichkeit aussieht? Und das ist bis heute so eine Intention, die mir geblieben ist, bei fast jedem Satz zu überlegen, wie klingt der woanders? Ich frage mich auch heute oft, wie klingt das, was ich jetzt sage, etwa in Warschau? Das hilft so auf Distanz zu Selbstgerechtigkeiten zu gehen.
Wir haben gesprochen über einen glühenden jungen Sozialisten, in dessen Herz sich die Zweifel mehrten. Und Sie selbst haben etwas erfahren, was Sie existenziell getroffen haben muss, nämlich Verrat im allerprivatesten Bereich. Ihr erster fester Freund, Ihr Liebster, entpuppte sich als Stasi-Mitarbeiter, ebenso Ihre Mutter. Da muss man schlucken, wenn man das liest. Und das sind Erlebnisse, da verbiete ich mir jede Formulierung aller, wenn ich mir das vorstelle, denn das kann ich mir nicht vorstellen. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie das überhaupt erfahren?
Ja, in dem Moment, in dem in den 90er Jahren über die inoffiziellen Mitarbeiter gesprochen wurde und die Akten gesichtet wurde, kam halt sehr viel an Wahrheiten ans Licht, die ich vorher nicht kannte, von denen ich vorher nicht gewusst habe. Und dann haben mir das, also Wolfram, mein damaliger Freund, hat mir das erzählt, mit meiner Mutter habe ich darüber gesprochen.
Sie mit Ihnen oder nach Einsicht der Akten Sie mit ihr?
Nein, meine Mutter hat mit mir gesprochen. Mhm. Sie haben auch beide über mich nichts berichtet. Ich war dazu auch viel zu unwichtig in der Deutschen Demokratischen Republik. Was macht man damit? Ich hatte so das Gefühl, was habe ich denn erlebt und stimmt das, was ich erlebt habe? Man bekommt so einen ungeheuren Zweifel gegenüber den eigenen Erinnerungen und das prägt mich so ein bisschen mit bis heute, dass ich da das Gefühl habe, da weiß ich nicht alles. Das muss ich mir jedes Mal neu zusammensetzen. Und das, auch deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Das ist sozusagen der Versuch, diese biografische Enteignung rückgängig zu machen.
Auch ein bisschen Selbstvergewisserung. Es kostet ja auch Vertrauen und zugleich jeder Mensch hat nur eine Mutter und die liebt er.
Ja, es ist auch der Versuch, nicht sofort den Stab zu brechen über Leute, sondern zu sagen, das ist, sind die guten Eigenschaften, das sind negative Eigenschaften, das kann ich aus der Situation heraus erklären, das kann ich verzeihen, das verstehe ich nicht, das kann ich niemals verzeihen. Also, wie ich finde, doch im Alltag normale Auffächerung des Urteils über andere Personen auch in diese zeitgeschichtliche Diskussion zu bringen.
Aber es hinterlässt natürlich eine Lebensspur bis heute. Also geht das bis ins Vertrauen zu anderen Menschen, dass sie alle erstmal abklopfen? Intuitiv?
Nein. Ich würde sagen, nein. Ich vertraue Leuten relativ schnell und werde dann bis heute mal enttäuscht und mal nicht enttäuscht. Mhm. Aber ich glaube, dass das relativ normal ist. Was mir geblieben ist, ist eine ganz große Skepsis gegenüber Menschen, die mir im Brustton des Bescheidwissens erklären, wie die Welt zusammengeschraubt ist. Mhm. Sowas glaube ich grundsätzlich nicht mehr. Wer den einen Schlüssel hat, um die Welt zu retten, zu erklären, der stößt bei mir sofort auf große Skepsis.
Mit dem Geist, mit dem Herzen hat sich Jens Biski dann entkoppelt. Zugleich weiß man eben, der Sohn einer DDR-Elitefamilie, der Sohn vom PDS-Chef, vom linken Chef Lothar Biski. Ich habe mich gefragt, wie oft sind Ihnen eigentlich Menschen begegnet, Herr Biski, die schon genau zu wissen meinen, was Sie dachten, bevor Sie überhaupt den Mund aufgemacht hatten?
Häufig genug. Also ich bin in den 90ern als Vater einer sehr präsente Figur in der politischen Landschaft, war sehr oft gefragt worden, sind Sie der Sohn? Ja, klar. Und dann war im Grunde das Gespräch zu Ende, weil die Leute dachten, ich rede danach, was
wie der
Vater sagt.
Vom Kalibknecht
bin da irgendwie so eine Art Pressesprecher vom Kalibknecht aus. Und das gab es von verschiedenen Seiten, also von Leuten, die die PDS verabscheut haben, aber auch von Leuten, die die PDS ganz wichtig fanden und dann auch mich sozusagen gleich mit vereinnahmten. Aber das geht, glaube ich, allen so, deren Eltern irgendwie eine öffentlich herausgehobene Rolle spielen.
Mhm. Ja, zugleich war vielleicht auch von anderen gewisser Vorbehalt. Natürlich, also Sie haben sich zum Beispiel 4 Jahre bei der NVA verpflichtet, um einen begehrten Studienplatz zu erhalten. Normalerweise reichten selbst dafür 3. Das ist schon ein eigener Weg dann. Also warum haben Sie das gemacht? 4 Jahre sich verpflichtet in diesem Verein?
Ja, das habe ich mit 16 getan. Und als es dann soweit war und ich im Grunde gar nicht mehr wollte, fehlt mir die Energie und fehlte mir das Wissen, fehlte mir die Kraft, der Mut, da wieder rauszukommen. Mhm. Und es war ja in der DDR so, dass man bestimmte Sachen nicht machen musste. Aber wenn man einmal dabei war, da auszusteigen, sich umzudrehen und zu sagen, nein, danke, das brauchte einen gewissen Mut, der fehlte mir. Dazu war ich viel zu unsicher und zu verwirrt. Und dann habe ich diese 4 Jahre, also 1 Jahr Offiziershochschule und dann 3 Jahre in Stahnsdorf, so Kaff bei Teltow als Offizier gedient. Mhm. 4 verlorene Jahre und ich bin im August 89 aus der Armee raus mit diesem Grundgefühl, jetzt erst fängt dein Leben überhaupt an.
Diesen Studienplatz Nahostwissenschaften, für den Sie ja vorab so unendlich viel investiert haben, haben Sie dann auch gleich sausen lassen für ein Studium der Kulturwissenschaften. Schon mit dem Ziel zu schreiben, dieses Studium? Diese Wolte des Wegs?
Na, überhaupt erstmal irgendwas zu lernen. Ich hatte ja nur das Abitur und so ein bisschen Bescheidwisserei aus Politschulung und ich hatte das Gefühl, das reicht nicht. Ich will jetzt mal ein paar Sachen genauer wissen. Deswegen habe ich dann Kulturwissenschaften, Germanistik angefangen zu studieren und habe dann gemerkt, dass das, was Schreiben ist, mir nicht immer Spaß macht, aber dass ich mir das ganz gut vorstellen kann, dass ich mir so die Welt zurechtlegen kann als Schreibender. Und dann hat sich eins aus dem anderen ergeben.
Vielleicht ist das ein bisschen Küchenpsychologie. Ich hatte Spontan gedacht, Schreiben ist zwar ein furchtbar einsames Geschäft, aber auch, gerade wenn man ihre Geschichte hat, ein Geschäft, wo man erstmal für sich allein verantwortlich ist, für jeden einzelnen Satz.
Ja, und was mir beim Schreiben gefällt, man merkt relativ schnell, wenn man anfängt zu schwafeln, wenn man etwas nicht genau weiß, wenn man sich was vormacht, wenn man irgendwie im Lauf der Sätze falsch abbiegt, wenn man den falschen Ton trifft. Ich halte Schreiben für ein ziemlich ehrliches Geschäft, wenn man das, wenn man es ernst nimmt. Und genauso ist es mir bei den Büchern gegangen, ob bei dem Berlin-Buch oder bei Geboren am 13. August. Es ist im Grunde ja immer so eine Art Häkel- oder Strickarbeit, wo man merkt, hier ist die Masche falsch, da musst du noch mal von vorne anfangen, da musst du irgendwas ändern, vielleicht kannst du es kaschieren.
Sie haben sehr kenntnisreich und auch sehr virtuos gehäkelt und gestrickt, sind seit langem sehr anerkannter Redakteur bei der Süddeutschen, sehr erfolgreicher Buchautor. Wenn Sie so auf diese Jahre schauen, sind Sie eigentlich zufrieden oder sind Sie sogar, großes Wort, glücklich geworden mit dieser Entscheidung, das Schreiben zum beruflichen Lebensinhalt zu machen?
Also glücklich bin ich im Privatleben im Moment, dafür auch sehr dankbar. Es gehört ja dazu, zum Schreiben im Grunde ständig unzufrieden zu sein. Sonst würde man ja die Energie gar nicht aufbringen, zu sagen, es steht geschrieben, ich aber will euch jetzt mal was anderes erzählen. Das gehört notwendig dazu. Ich bin nach wie vor sehr gerne in der Tageszeitung, weil ich es ganz großartig finde, aus dem Tag für den Tag herauszuschreiben und am Ende auch so ein Produkt zu haben, das gedruckt vorliegt. Der Hauptvorteil liegt für mich gar nicht darin, dass es irgendwie auf Papier ist, sondern der Hauptvorteil, es ist abgeschlossen. Eine Tageszeitung hat den Tag wirklich, wenn sie gedruckt ist, erstmal komplett erfasst. Das ist ein großer Vorteil und das genieße ich.
Sie haben ein bisschen großzügig gerechnet, Ihr halbes Leben in der DDR und Ihr anderes halbes Leben in ganz Deutschland verbracht. Eigentlich sagt man immer, die jungen Jahre sind die prägendsten. Erleben Sie das auch so?
Das sagt man immer und ich bin mir nicht so sicher. Natürlich ist man geprägt durch das, was man mit 10, mit 15, erst recht mit 18 erlebt. Aber man entwickelt sich danach doch weiter. Und meine entscheidenden Jahre haben nach 1990 stattgefunden. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, wirklich ernst genommen zu werden. Es gab plötzlich Leute, die haben mir genau zugehört, auch wenn ich noch ein bisschen wirr und ungenau formuliert habe, und fanden das interessant oder haben es irgendwie aufgenommen oder haben mir ernsthaft widersprochen, statt mich zu maßregeln. Großartiges Gefühl. Und ich würde sagen, dass ich genauso wenigstens durch die Jahre danach, nach dem Mauerfall, nach 1989 geprägt bin. Und ich rede ab und an darüber mit Kolleginnen und Kollegen, die auch in der DDR groß geworden sind, oder mit Freunden, die in der Volksrepublik Polen ihre Kindheit verbracht haben und dann diesen ganz anderen Wechsel in den 90er Jahren in Polen erlebt haben. Und es geht denen allen so, dass sie nicht sagen, in meiner Kindheit ist meine Persönlichkeit geprägt worden und seitdem, ja, werde ich halt nur noch älter.
Das wäre ja schlimm, dann hätte man 40, 50 Jahre nichts zu tun. Süddeutsche Zeitung, seit 2001, haben Sie je in München gelebt?
Nein, ich war mal ein paar Wochen in München, um die Kollegen kennenzulernen, die Abläufe in der Zeitung ein bisschen genauer kennenzulernen. Ich bin öfter in München, habe dort gute Freunde, finde, dass München großartige Museen hat, ein großartiges Opernhaus, wohne dann aber, was allein an mir liegt, doch lieber in Berlin.
Die Kurve finde ich interessant. Sie haben eben so großartiges Opernhaus, großartige Museen. Das klingt so dermaßen aufbauend, dass eigentlich nur noch kommen kann. Aber hin will ich nicht. Wie so eine Entschuldigung vorweg. Wäre das denkbar? Lange Zeit in München leben? Von der Mentalität her?
Ach, denkbar ist vieles. Man sollte da nichts ausschließen. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich glaube auch, dass das gar nicht mit Ost-West zu tun hat, sondern mit einer anderen Unterscheidung, die man in Deutschland auch hat, der zwischen Nord- und Süddeutschland. Ich brauche irgendwie das Gefühl, dass das Meer in der Nähe ist. Das habe ich hier in Berlin noch. Und
das sage ich als Hamburgerin, das ist ganz schön weit weg.
Ja, aber man riecht es noch ab und zu, wenn der Wind gut steht.
Ich werde darauf achten.
In München ist es schon sehr schwer, sich überhaupt mehr vorzustellen. Zumindest geht es mir so.
Nord-Süd, Herr Biski, man sollte meinen, nach 30 Jahren seien alle Ost-West-Geschichten langsam auserzählt. Und doch tut sich ja gerade wieder eine regelrechte Kluft auf, ob man will oder nicht. Wie erleben Sie das, dass es plötzlich nicht nur durch 30 Jahre Mauerfall, sondern eigentlich schon die letzten ein, zwei Jahre wieder so groß wird? Eigentlich erstaunlich.
Ja, verwundert mich nicht. Es sind immer wieder Debatten geführt worden darüber, in den 90er Jahren, in den Nullerjahren, und die sind nie so richtig zu einem Ende gekommen. Und jetzt melden sich halt andere Stimmen, um noch einmal diese Geschichten zu erzählen. Mich verwundern da so ein paar Wiedergänger, die es gibt, wo man denkt, also müssen wir jetzt noch mal die ganzen Fragen der 90er Jahre klären? Ich glaube nicht. Und auf der anderen Seite habe ich für mich sehr viel gelernt von der dritten Generation Ostdeutschland, so einer Initiative junger Leute, die sich 2009 zusammengefunden haben und gesagt haben, wir feiern jetzt 20 Jahre friedliche Revolution, und da sitzen dieselben Leute, die vor 10 Jahren auch schon 10 Jahre friedliche Revolution gefeiert haben. Und dann habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will nicht so ein Zeitgeschichtsveteran werden.
Das kann einen ja auch ungeduldig machen. Oder haben Sie inzwischen auch einen gelassenen Blick zurück, weil Sie einen Blick nach vorne haben?
Ja, eine gewisse Gelassenheit, und ich versuche diesen Blick immer auch zu europäisieren. Also was mich im Moment interessiert, sind die Umbruchserfahrungen in Deutschland zu vergleichen mit denen in Polen, in Rumänien, in der Ukraine, aber auch mit den Krisenerfahrungen, die Sie zur selben Zeit in Frankreich, in den Niederlanden oder in Belgien finden. Ich glaube, dieses Festhängen auf dem deutschen Fleck, das führt nicht wirklich weiter.
Lassen Sie uns noch eine kleine andere Kurve drehen zu einem anderen Teil Ihres Lebens. Jens Biski, Sie sind nicht nur Berufsschreiber, Sie sind auch Berufsleser, derzeit Vorsitzender der Jury für den Leipziger Buchpreis. Wie wird man das?
Ich war schon mal in der Jury für den Leipziger Buchpreis als Juror, und da ich in der Süddeutschen Zeitung vor allem für Sachbuch zuständig bin und dann ab und zu auch über Literatur, schöne Literatur schreibe, beschäftige ich mich die ganze Zeit damit und bekam eines Tages von der vorherigen Juryvorsitzenden und vom Chef der Messe einen Anruf, ob ich das nicht machen wollen würde. Das ist einer meiner liebsten Preise. Es gibt ja viele tausend. Es ist einer meiner liebsten Preise, weil er in drei Kategorien vergeben wird.
Belletristik.
Übersetzung und Sachbuch. Und man hat dort die Möglichkeit, alles zu machen, was ich ganz großartig finde. Und jetzt sind über 400 Titel eingereicht, und während die anderen jetzt Advent für Advent feiern und Lebkuchen und irgendwas anderes in sich reinstopfen, sitzen wir halt in der Jury und lesen die ganze Zeit diese Bücher. Aber man wird nicht dümmer davon.
Also 400 Bücher, das ist ein kleiner Mount Everest im Wohnzimmer. Wie geht man das an? Ich meine, das kann man doch gar nicht alles lesen. Die Shortlist lesen Sie sicher sehr konzentriert, nehme ich an. Aber ich meine, wie trägt man den Berg ab? Sie haben sicher als Verfasser des Berlin-Buchs Übung, aber trotzdem.
Ja, ich bin ja zum Glück nicht allein, sondern ich habe da 6 wunderbare Mitjurorinnen und Juroren, und wir haben uns das aufgeteilt.
Macht immer noch 80 für jeden bei 5.
Lesen jetzt so durch, dann gibt es einige Bücher, wo relativ schnell aus formalen Gründen oder aus Gründen des ersten in 2 Stunden gewonnenen Eindrucks klar ist, das ist nichts für diesen Preis. Und ja, der Rest ist der Versuch, mit Geduld da durchzukommen.
Jens Biski, Hand aufs Herz, können Sie noch so richtig Genuss lesen, ohne Stift in der Hand, an einem Lieblingsplatz, einfach so?
Ohne Stift ist ganz schwierig. Ich bin schon glücklich, wenn es mir gelingt, Bücher zu lesen, von denen ich ganz sicher bin, dass ich sie nicht irgendwo verwerten muss. Also, dass ich nicht darüber schreiben muss, nicht darüber reden muss. Und das gelingt mir ab und zu.
Herr Biski, wir sind ein bisschen spiegelverkehrt. Wir haben begonnen mit dem Lebensgefühl nach dem letzten Satz Ihres Buches. Eigentlich ist es viel spannender zu fragen, wie Sie angefangen haben. Wie fängt man ein 900-Seiten-Buch an, wenn man wahrscheinlich die ganze Wohnung voller Berlin-Dokumente und Bücher hat, dass man sich das überhaupt traut? Können Sie sich daran noch erinnern, wie Sie angefangen haben?
Ja, es ist eine gewisse Unverschämtheit zu sagen, ich schreibe das jetzt mal auf. Das Wichtigste war für mich, so einen Augenblick zu finden, mit dem man anfangen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, Das ist der Moment, in dem Berlin zur Festung ausgebaut wird. Das passiert am Ende des Dreißigjährigen Krieges, kurz danach. Da gibt es den ersten Stadtplan, der uns überliefert ist aus dieser Zeit. Der hängt mit diesen Festungsarbeiten zusammen. Und dann stellte ich beim Schreiben fest, so kannst du nicht anfangen. Du musst ja erstmal Berlin gründen. Du musst ja erstmal erklären, warum die hier an der Spree so eine Doppelstadt haben, Berlin und Köln mit C und Doppel-L. Und du musst irgendwie erklären, warum die Hohenzollern hier was zu sagen haben. Und dann habe ich damit angefangen und irgendwann, ich bin so jemand, der muss immer viel laufen, um schreiben zu können. Und irgendwann bin ich durch Berlin laufend bei dem ganz schlichten Satz gelandet. Am Anfang war die Spree, was eine Imitation von vielen anderen Sätzen ist. Und dann habe ich gedacht, so fangen wir jetzt an.
Und der hat sie dann davor bewahrt, sich tot zu recherchieren. Und entsteht beim Spazierengehen oder beim
Ja, tot recherchieren kann man sich immer. Ich glaube, davor bewahrt mich auch so eine gewisse journalistische Erfahrung, dass man sagt, an einem bestimmten Punkt ist Schluss. Jetzt musst du den Sack zumachen, jetzt musst du schreiben, so weit, wie du halt gekommen bist.
Jens Biski, ich wünsche Ihnen die Traute für noch viele tolle Bücher. Und selbst wenn Sie jetzt erstmal Luft holen nach diesem dicken Berlin-Buch, Berlin-Biografie einer großen Stadt, erschienen bei Rowohlt. Ich freue mich, dass Sie hier waren. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.